Also das Thema ist nicht so sehr Heidegger und Wittgenstein, wir werden das diskutieren. Das Thema war nur Heidegger. Aber ich werde mal anfangen, über das Interpretieren Philosophen überhaupt zu reden. Ich glaube, dass in der philosophischen Praxis man sehr häufig nicht methodologisch sehr genau interpretiert. Also es ist gut, mal erst darüber zu reden, wie man eigentlich Philosophen interpretieren soll. Ich fange damit an. Also das erste wichtige Punkt, das ich diskutieren wollte, ist methodologisch. Und dann zweitens möchte ich ein sehr genaues Interpretationsproblem in das Textkorpus Heideggers analysieren. Und ich werde verschiedene Lösungen diskutieren und eine eigene Lösung vorstellen. Das ist eigentlich das Zweite, was ich machen würde. Es ist ein sehr spezielles Problem, das ich diskutiere. Aber drittens werden wir dann sehen, dass das Problem eigentlich ein, ich glaube, erhellendes Licht werft über das ganze Œuvre Heideggers. Also die Absicht ist auch, die Gesamtsinn Heideggers Werk herauszustellen. Ich habe also drei Absichten, erstmal methodologisch, dann ganz spezialistisch Heidegger interpretatorisch und dann allgemein über Heidegger. Ich weiß natürlich nicht, wie viel Heidegger Sie schon gelesen haben. Ich weiß nicht, kennen Sie Sein und Zeit? Wer kennt Sein und Zeit nicht? Und wer kennt Sein und Zeit so ein wenig schon? Ja, ich werde also eine mittlere Schnelligkeit haben, nicht zu schnell, aber auch nicht zu langsam. Und wenn Sie mehr wissen wollen, dann können wir das in der Diskussion aufstellen. Also erstmal Prolegomenas. Eins, haben Sie alle diese Handout? Ja? Sie auch? Gut. Ja, es gibt eigentlich in der Heidegger-Interpretation, gibt es natürlich unterschiedliche nationale Traditionen. Es gibt in das deutsche Sprachbereich, in dem deutschen Sprachbereich gibt es Heidegger-Rezeption. Es gibt natürlich auch in den Vereinigten Staaten sehr viel Heidegger-Literatur, die ich sehr interessant finde, wo Heidegger häufig vom Hintergrund der analytischen Philosophie her interpretiert wird. Und dann gibt es natürlich eine ganze komplexe französische Tradition. Es gibt Heidegger-Rezeption auch in Holland und Italien und so weiter. Wenn man das alles vergleicht, dann sieht man, dass die Rezeption in unterschiedliche Länder sehr unterschiedlich ist. Also man kann sagen, dass das Feld der Rezeption irgendwie auch die Rezeption strukturiert. Und das Vergleichen hat mir als Holländer, vergleicht man das alles, und das Vergleichen hat mir auf den Spur methodologischen Probleme gebracht. Wie muss man eigentlich so einen Philosoph interpretieren? Es gibt etwa zwei Hauptströmungen, würde ich sagen, methodologisch in der Literatur. Es gibt Leute, die vor allem Heidegger zusammenfassen. Es gibt sehr viele, es gibt eine riesenhafte Tradition dort, zum Beispiel wie Greisch in Paris, die fassen sehr genau Heidegger zusammen, stellen Textorten zusammen, die unklar sind und so weiter. Das Kontinent macht diese große Zusammenfassungen häufig, so Pöggerler zum Beispiel ist ein Beispiel, die eigentlich nicht sehr genau interpretiert, aber nur alles in heideggerscher Sprache zusammenfasst. Das ist eins. Dann gibt es in der analytischen Philosophie eine Tendenz, die eigene philosophische Meinung in den Text hinein zu projizieren. Dreyfus, wir haben darüber geredet, aber macht das meines Erachtens zu viel. Es gibt auch Pragmatisten, die einfach Pragmatismus in Heidegger projizieren, obwohl Heidegger selbst gesagt hat, er sei kein Pragmatist. Ich möchte eigentlich unterschiedliche Interpretationsarten unterscheiden. Und ich unterscheide mal zwei Arten erstmals, die man sehr genau auseinanderhalten sollte. Die eine Art nenne ich applikativ, und das eine applikative Interpretation ist eine Interpretation, wo man irgendwie den Text benutzen will in der Welt jetzt, um etwas zu machen, zum Beispiel in juristischen Interpretationsverfahren will der Richter einen Gesetzestext benutzen, um eine befriedigende Aussprache zu bekommen im konkreten Fall, und ich nenne das Applicatio, das ist natürlich ein Terminus, der immer benutzt wird, aber ich möchte applikative Interpretationen unterscheiden von was ich nenne historisch-kritische Interpretationen, wo das Ziel nicht ist, eine befriedigende Lösung eines konkreten Falls zu haben, aber vielmehr die historische Wirklichkeit zu rekonstruieren, in diesem Fall die Meinung eines Textes, Sinn eines Textes in historischen Kontext zu rekonstruieren. Es gibt Philosophen wie Heidegger und Gadamer, die sagen, dass alle Interpretation eigentlich applikativ ist. Ich würde das verneinen. Ich glaube das überhaupt nicht. Es gibt zwei ganz unterschiedliche Interpretationsziele, entweder wie im Jura oder Theologie sehr häufig, den Text in einem konkreten Fall anzuwenden, das ist applikativ, oder zum Beispiel in Wissenschaftsgeschichte gibt es nur ein historisch-kritisches Motiv. Ich glaube, in der Philosophie laufen diese zwei Arten der Interpretation sehr häufig durcheinander. Zum Beispiel ein Heidegger-Interpret will normalerweise nicht nur die historische Wirklichkeit rekonstruieren, aber will auch irgendwie Heidegger so interpretieren, dass er auch einverstanden sein kann mit dem Text. Das ist, was zum Beispiel Dreyfus macht. Ich glaube, das ist methodologisch unsauber. Man muss diese zwei Arten sehr klar trennen und sehr klar wissen, was man eigentlich will. Das ist so eine erste methodologische These. Ich glaube dann auch, dass die Methodologie unterschiedlich ist. Ich werde das noch zeigen, ob man das Ziel historisch-kritische Interpretationen hat oder eher applikative Interpretationen. Also methodologisch ist das unterschiedlich. Und ich glaube dann drittens, dass will man eine philosophische Arbeit kritisieren, also will man sich kritisch mit einem Philosophen auseinandersetzen, dann muss man nicht eine applikative Interpretation geben, die immer zum eigenen Meinung hin interpretiert, aber man muss eine rein historisch-kritische Interpretation geben, die festzustellen versucht, was ein Autor wie Wittgenstein oder Heidegger eigentlich meinte, was das im historischen Kontext bedeutete, was er sagen wollte, und dann erst muss man Kritik üben oder so etwas. Das habe ich also versucht, in das Buch über Heidegger, was ich geschrieben habe, das war so 1000 Seiten Manuskript, also ist ein ziemlich großes Buch, Princeton University Press hat es herausgegeben, und das Buch fällt in zwei Teile auseinander. Es gibt ein historisch-kritisches Teil, wo man Heidegger interpretiert, und dann gibt es philosophische Evaluationen, wo ich sehr viel Wittgenstein benutze, um Heidegger zu interpretieren oder zu kritisieren. Zum Beispiel, es gibt eine wittgensteinianische Analyse der Texte von Heidegger über den Tod. Es gibt diese famöse Todeskapitel in Sein und Zeit, wo Heidegger Eigentlichkeit definiert als vorauslaufend zum Tode oder vorlaufend zum Tode, ist ein deutscher Ausdruck. Und ich habe eine sprachanalytische Diskussion dieser Texte gemacht, und das macht mir Spaß, weil man alle ganz neue Sachen herauskommt, wo die Heidegger-Interpreten normalerweise das nur zusammenfassen und das sehr bewundern. Ich bewundere es nicht sehr, ich glaube, es ist ein rhetorisches Kunststück Heideggers, und wenn man das sprachanalytisch alles nachgeht, dann kann man herausstellen, dass die Argumentationen überhaupt nicht klappen, aber dass es rhetorisch unglaublich interessant und genial eigentlich ist. Also Wittgenstein benutze ich im kritischen Teil sehr häufig. Wie muss man dann eigentlich historisch-kritisch interpretieren? Ich möchte darüber auch etwas sagen. Ich unterscheide dort, was ich nenne, induktive Verfahren und hypothetisch-deduktive Verfahren. Ein induktives Verfahren wäre, wenn man unklare Textstellen hat, nach Parallelstellen zu suchen und dann zu erwarten, dass, wenn man alle Parallelstellen mal kollationiert, dass das Ganze sich von selbst aufklärt. Ja, wenn Sie Heidegger-Erfahrungen gemacht haben, dann wissen Sie, dass das nicht so arbeitet, dass nicht so wirkt. Wenn man alle Stellen über zum Beispiel die Kehre bei Heidegger zusammenstellt, dann bekommt man überhaupt noch keine Klarheit über, was diese Kehre eigentlich heißt. Also induktives Interpretationsverfahren, das nützt manchmal. Es ist ein Vorstadium, glaube ich, was muss man immer machen, alle Parallelstellen aufsuchen und so weiter. Aber Heidegger hier hilft es nicht, bei Wittgenstein auch nicht. Wenn man Wittgenstein interpretiert, genügt das nicht. Man muss weitergehen. Und ein weitergehendes Verfahren nenne ich hypothetisch-deduktiv. Und das appliziere ich etwa so in das Buch auch. Man versucht erstmal so viel wie möglich Interpretationsprobleme sehr klar herauszustellen. Was sind eigentlich die Interpretationsprobleme? Was sind die Unklarheiten? Was will man wirklich aufhellen? Also man meint eine Problemversammlung. Die Probleme müssen sehr klar herausarbeitet werden. Und dann kann man unterschiedliche Interpretationshypothesen aufstellen oder aus der schon vorhandenen Literatur exerpieren. Und man kann diese Interpretationshypothesen vergleichen mit Kriterien der Theorieauswahl. Also das ist eben, wie man auch in den Naturwissenschaften arbeitet. Man hat ein Dataset, ein Feld empirische Gegebenheiten und man wählt diese Theorie aus, die diese Begebenheiten am besten erklärt, vorhersagt und so weiter und so weiter. Es gibt also unterschiedliche Kriterien der Theorienauswahl. Ich versuche so ein Modell, was ich der Wissenschaftsmethodologie der Naturwissenschaften entnehme, versuche ich auch in der Interpretation zu benutzen. Und dann ist natürlich eine sehr interessante Frage, was sind eigentlich bei Textinterpretationen die Kriterien der Theorieauswahl? Zum Beispiel in den Naturwissenschaften ist Einfalt ein sehr wichtiges Kriterium. Wir möchten, dass die Theorien so einfältig, so simpel, einfach, ja, so einfach möglich sind. Interessante Frage wäre, ob dieses Kriterium auch in der Textinterpretation ein sachgemäßes Kriterium wäre. Ich glaube das selbst nicht. Also da kann man über da diskutieren, was sind eigentlich diese Kriterien der Theorieauswahl. Das wichtigste Kriterium ist natürlich wie immer, dass diese Hypothese der beste ist, die die meisten Textprobleme am klarsten erklärt. Und das werde ich jetzt versuchen zu illustrieren, dieses Verfahren. Geht das Deutsch? Verstehen Sie das? Mache ich nicht so viel Fehler? Ich kann es auch im Englischen machen, vielleicht besser, nein? Gut. Also was ich jetzt machen möchte, ist ein sehr konkretes Interpretationsproblem vorzuführen. Ein wichtiges Problem, glaube ich, was nicht hinreichend gelöst werden ist von vielen Kommentatoren, die haben darüber geschrieben, wie Löwit, Habermas und viele anderen. Und ich habe eine eigene, meinen Vorschlag gemacht, auch eine eigene Hypothese, die ich vorschlagen will. Und ich werde dann argumentieren, dass meine Hypothese natürlich besser ist als die andere. Anders hatte ich schon längst verworfen. Und dann werden wir darüber vielleicht diskutieren und dann wird sich auch herausstellen, dass das ganze Oeuvre Heideggers irgendwie klarer wird, wenn man das Problem so auflöst. Ich muss das natürlich, bis wie spät habe ich genau? Viertel nach, gut. Gut, schön. Also das Problem, das ist, ich komme jetzt zu Nummer zwei. Und ich werde das ziemlich schnell machen, wenn es Unklarheiten gibt, können wir das in der Diskussion erhellen. Wie Sie wissen, kann man sehr schroff, wie im Fall in der Welt Wittgensteins, kann man die Heideggersche Philosophie in zwei chronologische Teile verteilen. Das ist natürlich immer sehr schroff. Wenn man das genau studiert, gibt es sehr interessante Übergangsphänomene. Gibt es bei Heidegger auch. Es gibt eine Übergangsperiode, so von 1930 bis 1945, könnte man sagen, oder vielleicht bis 1935, wie man das genau situiert, das ist noch eine interessante Frage. Aber man kann sagen, es gibt Sein und Zeit, das ist das Hauptwerk der ersten Periode, dazu gehört auch das erste Kant-Buch. Und dann gibt es die Spätphilosophie, die so ab 1935 entwickelt wird, dann in nicht herausgegebene Manuskripte, die jetzt, jetzt herausgegeben werden, wie Besinnung und zum Ereignis, Beiträge zur Philosophie, das sind dann Bände, die Heidegger geschrieben hat, aber nicht herausgegeben hat, wird diese Spätphilosophie entwickelt und die wird dann eigentlich nur nach dem Krieg wirklich publiziert. Also zwischen 33 und 45 hat Heidegger nur 5 Artikel publiziert. Das ganze Spätwerk wird erst nach dem Krieg veröffentlicht. Also diese zwei Perioden hat man. Mein Problem hängt zusammen mit diesen zwei Perioden. Also ich werde diese zwei Perioden mal sehr kurz charakterisieren versuchen und dann das Problem formulieren. Sein und Zeit ist natürlich ein Fragment geblieben. Heidegger hat immer gesagt, dass die wichtigste Frage in Sein und Zeit und auch in das Spätwerk die sogenannte Seinsfrage war. Aber es ist nicht sehr klar, was das eigentlich heißt, diese Seinsfrage. Meines Erachtens, und das verteidige ich in diesem Buch, hat die Seinsfrage mindestens 5 unterschiedliche Bedeutungen, die ganz unterschiedlich sind. 2 dieser Bedeutungen sind inkorporiert und in Sein und Zeit. Und die eine ist, wie ich sagen möchte, dass Heidegger in seiner Zeit macht, was er nennt, eine Regionalontologie des menschlichen Daseins. Das ist so ein Husserlschen Programm. Man macht Regionen der Wirklichkeit und man versucht, die konzeptuelle Struktur dieser Regionen herauszuarbeiten. Also Sein und Zeit, das erste Teil, was publiziert ist, das ist eine Regionalontologie der menschlichen Existenz. Und da gibt es diese Parallele mit Wittgenstein und auch mit Ryle. Ryle hat seinerzeit gelesen und er hat ein Review geschrieben. Seine zweite Arbeit war das, glaube ich, das Review Ryles. Und ich glaube, dass The Concept of Mind von Ryle von Heidegger inspiriert ist, nur hat er das Ganze ins Sprachanalytische übertragen. Also es gibt nicht nur interessante Parallele Wittgenstein-Heidegger, aber viel klarere Parallele vielleicht noch mit Ryle, weil Ryle hat seinerzeit gelesen. Also seinerzeit ist eine Regionalontologie. Und dann zweitens, die zweite Bedeutung der Seinsfrage in seiner Zeit ist, es ist auch eine transzendentale Philosophie. Und diese zwei Sachen kommen zusammen, das ist sehr komplex, aber ich werde einiges darüber sagen. Was ist eigentlich diese Regionalontologie? Die Hauptthese Heideggers in seiner Zeit, wenn er die menschliche Existenz zu thematisieren versucht, ist, dass die ganze konzeptuelle Tradition von Aristoteles oder vielleicht von Präsokraten, aber von Aristoteles jedenfalls bis Heidegger, irgendwie philosophisch verfehlt ist. Und nicht, weil die Thesen, die aufgestellt werden, in diese Tradition verfehlt sind, aber weil die Kategorien, worin man zum Beispiel das menschliche Dasein zu thematisieren versucht, die Kategorien irgendwie schief sind. Das ist die Hauptthese. Also die Kategorien der philosophischen Tradition, womit man der menschliche Existenz zu thematisieren versucht, sind verfehlt. Und Heidegger versucht also, neue Kategorien herauszuarbeiten. Ich erkläre das mal ein wenig mehr. Heidegger glaubt, und das ist eigentlich eine Husserlsche These, und da gibt es eine interessante Differenz mit Wittgenstein, Heidegger glaubt, dass Begriffe, die man formt, irgendwie geformt sind, das glaubt er in seiner Zeit, im Hinsicht gewisser Seinsgebiete. Zum Beispiel die konzeptuelle Apparatur Aristoteles ist nach Heidegger geformt am Seinsgebiet der Artefakten. Zum Beispiel, wenn man nimmt die aristotelischen Begriffe von Form und Materie, dann sagt Heidegger, ja, das sind typische Begriffe, die man illustrieren kann und auch formt. Zum Beispiel, wenn man eine Statue macht, dann kann man sagen, man formt Materie wie Holz oder Stein. Und Heidegger glaubt also, dass dem ontologischen Bereich der Hergestelltheit, wie er sagt, der Artefakten, das Ursprungsbereich dieser traditionellen Begriffe ist, wie Form und Materie. Und er glaubt, dass alle philosophischen Begriffe, ontologische Grundbegriffe der Tradition, irgendwie infektiert sind von diesem Ursprungsbereich her. Und er glaubt, dass man Menschen nicht als Artefakte thematisieren kann. Wir finden hier so auch wittgensteinianische Anklänge. Man kann nicht sagen, es ist konzeptuell nicht in Ordnung, wenn man sagt, der Mensch ist ein Computer. Das ist irgendwie konzeptuell schief. Heidegger sagt das auch. Und das heißt, dass er neue Begriffe, wenn die ganze Tradition wirklich infektiert ist von diesem Ursprungsbereich der aristotelischen Begriffe, dann muss man neue Begriffe formen. Und das, die neue Begriffe nennt er Existenziale, Existenzialien. Und Heidegger glaubt, dass der Philosoph diese neue Existenzialien machen muss. Wir können sehr viel mehr darüber sprechen, aber für mich ist es jetzt vielleicht genug, dass Sie kennen vielleicht einige dieser heideggerianischen Existenzialien. Es gibt so etwas wie Geworfenheit, es gibt Entwurf, es gibt Eigentlichkeit und Uneigentlichkeit, es gibt das Mann, es gibt Sein zum Tode, es gibt das Verfallen, es gibt Neugier, es gibt so eine ganze Reihe Existenzialien, die manchmal interessanterweise, so wie Befindlichkeit, Neuformungen sind, die Worte sind Neuformungen, die vom Grammatischen her geformt sind, so wie Befindlichkeit, das kommt von so natürlich deutsche Redeweisen wie wo befinde ich mich, wie befinden Sie sich und so weiter und so weiter. Da hat er dann ein Substantiv gemacht, Befindlichkeit. Und interessanterweise ist das auch, was Aristoteles manchmal macht. Also Heidegger sagt auch, dass die deutsche Neusprache, die er geschaffen hat, irgendwie vom Griechischen auch inspiriert ist. Man kann genau nachzeigen, dass die aristotelische Begriffsformung gespiegelt ist in viele heideggersche Neuformungen. Ich werde jetzt einen Moment in seiner Zeit benachdrucken und das nenne ich Heideggers Aktivismus. Wenn man analysiert, wie Heidegger den menschlichen Existenz thematisiert, kann man sagen, er thematisiert diese Existenz als aktivistisch. Der Mensch entwirft sich selbst. Es gibt nicht eine fixe Essenz, aber der Mensch entwirft sich selbst in den Zukunft herein. Die Zeitstruktur der Zukunft ist auch wichtiger als die Vergangenheit bei Heidegger in seiner Zeit. Und das ist eigentlich eine Art wie philosophischen Dadaismus, sagt man manchmal. Also die Kategorie des Entwurfs ist sehr wichtig, weil der Mensch sich entwirft in den Zukunft herein. Es gibt sehr viele andere Existenzialien, die hier irgendwie eine so Art Netzwerk Beziehungen haben zum Entwurf. Zum Beispiel Eigentlichkeit ist definiert als das Wahlen der Wahl. Also man wahlt seine Selbstständigkeit. Sartre hat es dann später natürlich von Heidegger heraufgenommen, auch von Gide. Also ich möchte das Aktivistische benachdrucken. Wir können das mal illustrieren. Zum Beispiel, wenn man in Sein und Zeit analysiert, wie sich eigentlich Dasein zu Sein verhält, dann kann man sagen, dass Dasein eigentlich primär ist und Sein sekundär, weil das Verstehen von Sein immer vom Dasein aus entworfen ist. Und das ist das transzendentalphilosophische Moment in Sein und Zeit, dass Dasein auch die transzendentalphilosophische Instanz ist, die dann einen Seinsbereich entwirft. Zum Beispiel der Seinsbereich der mathematischen Physik ist nicht empirisch etwa vorhanden, aber das ist ein Entwurf. Wir entwerfen der Welt als mathematisch strukturiert und dann erst in diesen Welt kann man mathematisch-physische Fakten entdecken. Transzendentalphilosophisch also auch. Hier jetzt zum Spätphilosophie herüber und charakterisiere das auch mal sehr kurz. Die Spätphilosophie Heideggers, kann man sagen, ist wesentlich vom Kategorie der Geschichte geprägt. Es ist eine Geschichtsphilosophie. Das tiefste Strukturmoment ist das Moment der Seinsgeschichte. Und wenn man das sehr kurz charakterisieren will, könnte man sagen, es gibt so eigentlich etwa eine Art Heilsgeschichte bei Heidegger. Ich nenne es nur eine Unheilsgeschichte. Es gibt sehr genaue Parallelen zum christlichen Thema der Heilsgeschichte. Sie wissen, dass im frühen Christentum hatte man mal erwartet, dass das Reich Gottes im Leben Pauls noch hereinbrechen würde, aber das geschah aber nicht. Und dann hat man diese Theorie der Heilsgeschichte entwickelt, dass das göttliche Heil sich so langsam in der menschlichen Geschichte vorbereitet. Fachhistoriker können das nur nicht sehen, aber die Theologen können das mal interpretieren. So etwa hat Heidegger sich selbst auch vorgeführt. Er war der Philosoph, die irgendwie die eigentliche Geschichte interpretieren konnte, die von Fachhistoriker überhaupt nicht gesehen werden konnte. Nur seine Geschichte ist etwas anderes als die katholische, interessanterweise. Die Uroffenbarung ist nicht in Christus oder in Bibel, aber die Uroffenbarung ist bei den Präsokratiker. Mehr insbesondere in den Schriften Anaximanders, das frühe Schrift der die westlichen Tradition ist ein Fragment Anaximanders. Heidegger hat das kommentiert. Dort hat das Sein sich am ersten Mal manifestiert. Dann gibt es, wie auch in religiösen Mythen, gibt es so einen Verfall, einen Sündenfall oder so etwas. Das fängt dann mit Platon und Aristoteles an. Dann fängt man an, die ganze Welt technisch zu deuten, wieder erkennen hier, wie ein Struktur im Moment von Sein und Zeit, auch dort war das Thema, dass die philosophische Tradition die Welt ganz technisch deutet. Das hat Heidegger auch in seiner Spätphilosophie wieder aufgenommen. Also seit Aristoteles und Platon interpretieren wir das alle technisch. Und Heidegger glaubt, dass es eine Logik des technischen Verfalls gibt, die in die wirkliche Technik ausmündet. Also das jetzige Zeitalter der Technik, glaubt Heidegger, ist eigentlich eine Folge, eine philosophische Entscheidung, die schon im Griechentum genommen ist bei Aristoteles und Platon. Und dann gibt es natürlich auch, wie in religiösen Mythen, eine Rettung. Und Heidegger ist dann der Johannes der Täufer, der diese Rettung ankündigt. Also es gibt diese interessante Strukturparallelen mit dem Christentum, aber die Form ist das gleiche, aber die, was drin gesteckt ist, bei Heidegger ist ganz anders. Also die Uroffenbarung ist das Griechentum und die Rettung, hofft er jedenfalls, muss irgendwie etwas mit Deutschland zu tun haben. Ich komme darauf noch darauf zurück. Also diese Spätphilosophie ist sehr anders als seine Sein und Zeit. Es ist Sein und Zeit ist ein ja, eine Wesensanalyse, könnte man sagen, der menschlichen Existenz, die überhaupt nicht historisch ist. Heidegger glaubt in Sein und Zeit, dass die menschliche Existenz überall in der Geschichte das Wesen zeigt, was Heidegger dort analysiert, und in alle Kulturen, das werde so ein Strukturmoment menschlicher Existenz sein. Später gibt es die griechisch-deutsche Axis. Die ganze Geschichte wird konstruiert auf diesem Axis. Und es gibt überhaupt keine internationale Strukturen mehr oder so etwas. Von Griechenland gehen wir zu Deutschland. Eine griechisch-deutsche Unheilsgeschichte nenne ich das. Und das Un kann man natürlich zwischen Klammern setzen. Das kann man selbst beurteilen, wie man das sehen will. Was wichtig ist im späteren Heidegger, ist, dass jetzt das Verhältnis zwischen Dasein und Sein umgekippt ist. Nicht Dasein ist primär, aber Sein ist primär. Das Sein ist eigentlich so wie die christliche Göttheit irgendwie die Ursprungsbrunne, diese ganze Scheinstruktur, diese historische Struktur. Das Sein offenbart sich im Anfang, dann geht es wieder verloren. Es gibt so etwas wie Seinsvergessenheit in dieser Tradition. Und dann hofft Heidegger, dass das Sein sich irgendwie in der Zukunft wieder offenbaren wird, und er möchte das Seinsdenken dann zum Sukzess oder wie man sagt, verhelfen. Man kann das sehr klar sehen in Besinnung und diese vom, so im 37 und 38 geschriebenen Manuskripte, wo das sehr klar ausgearbeitet ist. Jetzt gibt das Problem. Das Problem ist, dass Heidegger in seinem Spätwerk die Existenzialien aus Sein und Zeit wieder aufgenommen hat. Man kann das sehr klar sehen in den sogenannten Briefen über den Humanismus, aber es gibt auch andere Texte, zum Beispiel eine neue Einleitung zu seinem Antrittsvorlesung von 29, was ist Metaphysik, diese neue Einleitung ist von 49. Und das Interessante ist, dass Heidegger jetzt, also nach dem Krieg, sagt, jetzt gebe ich die wirkliche, richtige Interpretation dieser Existenzialien. Also er nimmt dieselbe Terminologie wieder auch und sagt, jetzt gebe ich endlich eine autoritative Interpretation dieser Existenzialien, wie Da und Lichtung und Welt und so weiter. Und Entwurf ist sehr interessant, was er dort macht mit Entwurf. Jetzt gibt es unterschiedliche Leute wie Löwit und von Hermann, die sehr scharf gesehen habe, dass was Heidegger dort macht, sehr merkwürdig ist. Und es ist merkwürdig, weil er einerseits sagt, dass er die wirkliche, richtige Interpretation dieser Existenzialien gibt, aber andererseits eine sehr radikale Uminterpretation dieser Existenzialien vorführt. Man kann eben sagen, dass die spätere Interpretation der Existenzialien, wie zum Beispiel Entwurf, kontradiktorisch sich verhält zu Sein und Zeit. Und ich illustriere das mal sehr kurz am Entwurf. Bei Sein und Zeit ist das Entwurf ist so eine Aktivität, könnte man sagen, des Daseins. Das Dasein entwirft sich selbst in die Zukunft hinein. Man kann sagen, das ist so ein existenzielles Plan oder so. Heidegger sagt, nein, es ist natürlich kein Plan, es ist vielleicht nicht bewusst. Aber jeder Mensch hat einen Lebensentwurf. Und das kann man auch aristotelisch kann man das sagen, dass der Mensch seine Existenz irgendwie konstruiert. Heidegger hat sehr viel von Aristoteles aufgenommen hier. Aber jedenfalls, es ist subjektivistisch Entwurf. Jetzt im Spätwerk sagt Heidegger, der Mensch ist ein Entwurf des Seins. Und dann ist also das Sein, könnte man sagen, der Hauptaktor des Entwurfs. Und der Mensch ist der Entworfene. Und interessanterweise kann man jetzt sagen, dass das Entwurf und Geworfenheit dasselbe ist im Spätwerk, wo in Sein und Zeit das eigentlich kontradiktorisch oppositionelle Aspekte des menschlichen Daseins sind. Geworfenheit ist das Faktum, dass man in eine gewisse Kultur und Zeit hineingeworfen wird, wenn man geboren wird. Also das ist das passive Moment. Aber wenn man schon geboren ist, kann man die Existenz wieder entwerfen. Im Spätwerk fallen diese zwei Kategorien zusammen. Also man sieht, es ist eine sehr klare Uminterpretation. Die Frage ist jetzt, und das ist mein Problem, die Frage ist jetzt, wie kann man dieses Verfahren irgendwie rechtfertigen? Kann man eine Interpretation geben, die irgendwie erklärt, dass das Verfahren Heideggers im Spätwerk, also diese Uminterpretation der eigenen Grundbegriffe, irgendwie legitim ist? Und das Problem ist natürlich, dass diese radikale Uminterpretation präsentiert wird als die wirkliche Interpretation. Und das ist kuriös, das ist sehr merkwürdig. Das ist das Problem. Ich hoffe, das ist klar. Haben Sie Fragen darüber? Nee? Also, dann gehe ich zu 3. Ich habe natürlich in die Literatur gesucht, wie löst man das Problem dann eigentlich? Und dann ist man irgendwie etwas enttäuscht, glaube ich. Es gibt sehr viele Autoren, die darüber schreiben. Von Hermann hat, also aus Freiburg, hat sein Habilitationsschrift darüber geschrieben, aber er gibt eigentlich keine Lösung. Seine These ist nur, Heidegger hat sein in Spätwerk die Existenzialien radikal uminterpretiert, aber er fragt sich überhaupt nicht, warum eigentlich und so. Löwit ist interessanter, der stellt die Frage, warum. Und seine Lösung ist nicht sehr karitativ. Als er das schrieb, war er schon, ja, dann gab es so diese ganze Geschichte zwischen Heidegger und ihm schon. Sie kennen das vielleicht, und er liebte Heidegger nicht so sehr mehr, glaube ich, und er macht dann eine sehr unkarikative Interpretation. Was er sagt, ist, dass das Frühwerk Heideggers, also Sein und Zeit, und das Spätwerk haben eigentlich nichts miteinander zu tun. Das sind ganz verschiedene philosophische Plane und Entwürfe. Und Heidegger hat diesen radikalen Unterschied irgendwie verdecken wollen. Und um das zu verdecken, hat er Grundbegriffe des Frühwerks hinaufgenommen und ins Spätwerk neu interpretiert. Aber das ist eigentlich ein Kunstgriff, um das Faktum zu verbergen, dass Heidegger eigentlich zwei Philosophien hatte. Und das möchte er irgendwie nicht. Das ist so vielleicht etwas karikatural, aber das ist, was Löwig sagt. Das ist also nicht sehr karikativ. Dann gibt es Habermas, hat auch viel über Heidegger publiziert, und Habermas hat wie natürlich eine gute Soziologe auch tun muss, hat eine externalistische Interpretation. Sie kennen diesen Unterschied zwischen internalistische und externalistische Interpretation aus der Wissenschaftsgeschichte. Er hat eine externalistische Interpretation. Er sagt, Heidegger hat eigentlich durch seine Kriegserfahrung gelernt, dass das Dasein sich nicht aktiv entwerfen kann, weil die Wirklichkeit bricht so immer herein. Nach Stalingrad hat Heidegger dann verstanden, dass natürlich Deutschland und er selbst seine Existenz nicht selbstständig entwerfen kann, aber dass irgendwie das Geschick hereinbricht und vielleicht auch diese ganze Existenz bricht und so weiter. Und dann hat er in Spätwerk also gedacht, ich muss diese aktivistische Existenzialien uminterpretieren in eher pazifistische Existenzialien. Das ist eine sehr schöne Interpretation, aber ich finde externalistische Interpretationen methodologisch immer ziemlich schwach. Ich glaube, was man immer tun muss, ist erstmal versuchen, das Werk internalistisch zu rekonstruieren. Das machen wir auch in der Mathematikgeschichte zum Beispiel. Und dann erst nach externalistischen Motiven umzuschauen. Ich sage nicht, dass ihr nicht recht habt, aber es ist nicht, was man methodologisch erstmal machen muss. Und ich glaube also, es gibt bessere Möglichkeiten. Es gibt hier viel mehr. Es gibt Leute, die sagen, ja, Sein und Zeit und das Spätwerk thematisieren nur das Verhältnis zwischen Dasein und Sein von unterschiedlicher Perspektive, also im Sein und Zeit vom Subjekt her, im Spätwerk vom Sein her. Die Schwierigkeit ist natürlich, wenn man das sagt, dann hat man die Uminterpretierung nicht erklärt. Nicht? Man kann natürlich sagen, ja, Sein und Zeit hat das alles subjektivistisch interpretiert und im Spätwerk sieht man das Dasein vom Sehen her, das ist schon gut, aber warum muss man diese subjektivistische Frühinterpretation dann uminterpretieren in Spätwerk? Das erklärt das überhaupt nicht. Also die andere, es gibt sehr viele Interpretationen, aber ich glaube, ich finde keine schöne darunter. Es gibt mehr Möglichkeiten, aber ich sehe mal eine Zeit, also ich behandle nicht alle. Ich habe einen ganz anderen Vorschlag. Und dieser andere Vorschlag, der klingt vielleicht sehr abenteuerlich, es ist eine Hypothese, es ist eine gewagte Hypothese, glaube ich, jedenfalls im amerikanischen Sprachbereich findet man das ganz verrückt, was ich sage. Das ist natürlich schön, weil ich glaube, dass die Gründe sind sehr stark. Also Sie werden vielleicht erstmal sich etwas wundern und dann hoffe ich nachher, Ihnen zu überzeugen. Mein Vorschlag ist, dass die Struktur Heideggerschen Werke, das Frühwerk und das Spätwerk, also Sein und Zeit und das Spätwerk, dass man das interpretieren kann in eine globale Strategie, eine globale Struktur. Ich glaube, es ist eine sehr rigoröse Einheit, das Werk Heideggers. Und diese globale Strategie nenne ich die Pascalsche religiöse Strategie. Und Sie wissen vielleicht, dass Heidegger Pascal sehr liebte. Es gab, als er Sein und Zeit schrieb, gab es auf dem Heideggerschen Pult, gab es zwei Bilder, Dostojewski und Pascal. Interessanterweise hat Heidegger dann später noch versucht, als Freiburg von den Franzosen besetzt wurde, in 1945, hat er vorgeschlagen, an die Behörden, französische Behörden, ein Pascal-Seminar zu machen. Und das hat man immer interpretiert als so eine, ganz kluge Bewegung, um die Besatzer ein wenig zu gut zu stimmen. Und die Besatzer hat das dann auch nicht gut geachtet. Es hat nicht stattgefunden. Aber ich glaube, Heidegger hatte etwas mit Pascal, obwohl es nicht sehr viele Verweisungen in Heideggers Werk gibt. Diese Pascalsche religiöse Struktur ist etwa wie folgendes. Wenn man die Pensées Pascal ansieht, dann kann man sagen, es gibt eigentlich zwei Stufen in das Pascalsche Verfahren. Sie wissen, dass Pascal eine Apologie des Christentums schreiben möchte, aber dass er nicht glaubte, dass Gottesbeweise irgendwie überzeugend sind. Die Gottesbeweise sind zu intellektual und wie Pascal sagt, das Herz hat Gründe, die das Herz selbst nicht kennt und jedenfalls das Verstand nicht kennt. Also man muss, wenn man einen überreden will, muss man das viel tiefer in der menschlichen Existenz situieren. Und Pascal hat das so gemacht, im ersten Stufe analysiert er den menschlichen Existenz ohne Gott. Und er versucht zu zeigen, dass diese menschliche Existenz ohne Gott elend und unverständlich ist. Das sind die zwei Sachen, die er versuchen will. Eine Schlüsselkategorie ist Divertissement, Zerstreuung. Der Mensch ohne Gott ist zerstreut. Und er versucht, das immer wieder anzuzeigen. Sie kennen diese Schriften vielleicht, also ich werde das nicht weiter erklären. Das erste Stufe. Pascal glaubt dann, dass diese erste Stufe nötig ist, um das menschliche Herz zu öffnen für die Gnade Gottes. Und die zweite Phase ist dann, dass der philosophische Theolog versucht zu zeigen, dass die Gnade Gottes, wie er im Christentum überliefert worden ist, erstmals der Elend der menschlichen Existenz aufhebt, weil es natürlich die Hoffnung einen ewigen Lebens gibt und zweitens durch die Theorie der Sündenfall und Rettung die Gespaltenheit der menschlichen Existenz erklärt. Also es gibt sowohl Erklärung als Rettung. Ich glaube, dass Sein und Zeit und das Spätwerk sich untereinander verhalten als diese erste Phase, Sein und Zeit, eine Analyse der menschlichen Existenz ohne Gott, die zeigen muss, dass diese Existenz irgendwie nicht haltbar ist, ohne Gott. Und dann zweitens das Spätwerk, dass das irgendwie eine Offenbarung ist. Aber welche Offenbarung, darüber sprechen wir noch. Also das ist die Hypothese. Und erstmal versuche ich mal zu zeigen, wie diese Hypothese das Problem der Uminterpretation der Existenzialien löst. Und um das zu sehen, müssen wir zurückgehen zu einem Text aus 27, so vom Zeitsein und Zeit, die heißt Phänomenologie und Theologie. Ein sehr interessanter Text, wo Heidegger das Problem diskutiert, wie verhält sich eigentlich seine eigene Daseinsontologie, die eine Transzendentalphilosophie ist, zur Theologie. Und das Problem ist sehr klar, weil wenn man diese Transzendentalphilosophie glaubt, sind alle wissenschaftlichen Objekte, die Objekte der positiven Wissenschaften sind irgendwie transzendental vorkonstruiert, also vom Subjekt her poniert. Die konstituieren sich erst in einem Rahmen, was vom Subjekt her entworfen ist. Also es gibt eine subjektive Konstitution, zum Beispiel der Objekte der Physik, wie in Kant. Etwas anderes, aber so, man kann es vergleichen mit Kant. Aber der Theologie, wie Heidegger diese Theologie versteht, das ist ganz lutheranisch. In 27 ist er ein Lutheraner. Die Theologie sagt natürlich, dass das Objekt der Theologie, nämlich Gott, nicht von Menschen her entworfen ist, aber umgekehrt, dass Gott sich offenbart als die Instanz, von dem her der Mensch eben geschaffen ist. Also es gibt ein Problem, wie verhält sich eigentlich Theologie und Philosophie? Und Heidegger löst das Problem um 27 wie folgendes. Der Philosoph kann nur eine Sache machen. Der Philosoph kann nur mit so einer Art methodischer Atheismus, das ist ein Begriff, das Heidegger in 22 schon geprägt hat, mit methodischer Atheismus kann der Philosoph nur der menschliche Existenz analysieren. Das macht er also in seiner Zeit. Was geschieht jetzt, wenn ein Theologe vom Offenbarung her diese menschliche Existenz analysiert? Dann muss diese Theologe all die säkuläre Grundbegriffe der menschlichen Existenz uminterpretieren, weil er die Offenbarung als eine Umstellung der menschlichen Existenz erfährt. Nämlich jetzt erfährt er den Mensch als vom Gott her geworfen. Also als ein Entwurf Gottes, könnte man sagen. Meine These ist jetzt, dass also die Uminterpretierung der heideggerschen Transzendentalia, könnte man sagen, aber Transzendentalien aus seiner Zeit, diese Uminterpretation in das Spätwerk von 46 schon vorprogrammiert ist in diesem Aufsatz über Theologie und Phänomenologie. Also was Heidegger dort sagt, ist, dass diese säkulare Transzendentalien von seiner Zeit, vom Theologie her nach der Offenbarung uminterpretiert werden müssen. Und das macht er dann auch im Spätwerk. Also es gibt diese zwei Phasen der heideggerschen Philosophie und die sind also meines Erachtens untereinander verbunden durch was ich nenne eine pascalische religiöse Strategie. Jetzt gibt es aber im heideggerschen Entwicklung drei Offenbarungsphasen. Die erste Phase fängt in 29 an, als Heidegger interessanterweise nicht mehr Verfallen oder Uneigentlichkeit als Grundkategorie der weltlichen Existenz typisiert, aber Zerstreuung. Und das ist natürlich pascalianisch. Zerstreuung wird dann die Grundkategorie. Und ich glaube, dass der Antrittsvorlesung, was ist Metaphysik, ein erster Versuch ist, so etwas wie eine Seinsoffenbarung herauszusagen. Nur ist Heidegger dann noch Christen. Er ist sehr klar, in 29 ist er noch christlich. Und das kann ich auch belegen aus Briefen und so weiter. Nicht dogmatisch christlich, ist nicht mehr Katholiker, ist auch kein Lutheraner mehr, das hat er auch schon in 29 anzuzweifeln angefangen, aber er ist noch christlich und er glaubt so ein ursprünglich philosophisches Christentum entwerfen zu müssen, um Paul etwa zu erneuern. Dann in 33 kann man sehr klar sehen, dass Heidegger so viel Nietzsche gelesen hat, dass er vom Tod Gottes überzeugt geraten ist. Er zitiert das dann natürlich auch in diese berühmte Rektoratsrede, das Wort Nietzsche, der Tod Gottes. Also dann ist er nicht mehr christlich. Wir wissen auch, dass er in Wissenschaftslager sehr vehement gegen das Christentum polemisiert. Also im nazistischen Periode ist er vom Christentum abgeraten. Das ist die zweite Offenbarungsperiode. Er glaubt dann, dass irgendwie das Seinsgeschick mit dem deutschen Geschick zusammenfällt. Er glaubt, dass die Eroberung Hitlers irgendwie auch seinsgeschichtlich gedeutet werden kann. Das macht er in 39 noch und so. Aber die Rektoratserfahrungen waren dann natürlich nicht ganz positiv, wie Sie wissen. Und ich glaube, dass ab 35 fängt eine dritte Offenbarungsperiode an. Und diese dritte Periode könnte man so etwa charakterisieren, dass Heidegger zeigen will, dass er philosophisch und auch völkisch tiefer ist als die Partei. Er glaubt, die Revolution von 33 irgendwie tiefer interpretieren zu können. Und ich möchte sagen, dass Heidegger nach 35 versucht, eine echt deutsche Religion zu entwickeln, die irgendwie das Winkelmann-Thema Griechenland, Deutschland benutzt. Und das ist interessant, wenn man die Debatte während des Zweiten Weltkrieges nachgeht, weil es immer diese Idee gab, dass vielleicht die Italiener, die Faschismus könnte dann mal die Römer als Musterbild benutzen, aber die Deutschen haben natürlich die Griechen. Das war so philosophisch für eine gewisse Art Nazis war das interessant. Es gab diese Disputationen. Also ich möchte sagen, dass Heidegger dort sich versucht, eine so Selbststilierung zu unternehmen als Religionsstifter einer echt deutschen Religion in der Tradition von vielen Leuten wie Paul de Lagarde und so weiter, die das schon im 19. Jahrhundert versucht haben. Na, das ist natürlich eine polemische Interpretation, aber ich glaube, es ist historisch sehr stark. Wir können jetzt ein wenig diskutieren darüber. Also erstmal gibt es natürlich Belege, Textbelege für diese Interpretation. Und ich möchte zwei kleine Belege vorlesen, aber es gibt mehrere. Wenn Sie die, ich habe einen Artikel in, auf Englisch, was so dieser Vortrag etwa ausarbeitet. So, es gibt Fußnoten dazu. Sie können das haben, wenn Sie wollen. Ich möchte mal zwei Textbelege geben und dann können wir diskutieren. Es ist noch eine Minute, habe ich. Geht das? Also erstmals ist es wirklich so, dass Sein und Zeit religiös interpretiert werden muss. Es gibt sehr viele Probleme in Sein und Zeit, die gelöst werden, wenn man das religiös interpretiert. Zum Beispiel ein Problem, was Dreyfus niemals lösen konnte, ist, warum Heidegger sagt, dass das alltägliche Leben in der Welt uneigentlich ist. Und in seiner Interpretation hat Dreyfus das zu verharmlosen versucht. Er hat gesagt, ja, Heidegger, der hat zwei Sachen verwirrt, zum Beispiel Rolle, gebundenes Benehmen und so starres Benehmen oder so etwas. Ich weiß die Terminologie jetzt nicht genau auswendig, aber Dreyfus hat Heidegger kritisiert, weil er nicht glauben kann, dass jemand das alltägliche Leben in der Welt für uneigentlich hält. Das kann ein Amerikaner aus diesem Zeit einfach nicht glauben. Aber da eben interpretiert Dreyfus natürlich Heidegger applikativ. Er versucht Heidegger so zu interpretieren, dass er auch einverstanden sein kann, was Heidegger sagt, und er macht das dann wittgensteinianisch. Ich glaube, wenn man Heidegger religiös interpretiert, ist natürlich klar, dass das Leben in der Welt uneigentlich ist. Das haben alle religiöse Autoren schon gesagt. Die Uneigentlichkeit kann man dann aufheben, interessanterweise, im Sein zum Tode, im Vorlaufen zum Tode. Und natürlich gebe ich auch eine religiöse Interpretation des Vorlaufens zum Tode. Das ist auch gut christlich. Wenn man über die Tod meditiert, dann, ja, das haben wir natürlich im Katholizismus auch, dann kann man natürlich nur hoffen, dass man irgendwie die Gnade Gottes bekommt. Also man muss die Tod so schrecklich wie möglich vorstellen. Das macht Heidegger auch in diese Todeskapiteln in seiner Zeit. Er macht das ganz schrecklich, um dann diese religiöse Übergang, sich zu öffnen für diese religiöse Übergang. Und da habe ich einen Beleg, wo Heidegger sagt in einem Brief an seine Freundin Elisabeth Bloch-Mann, wo er sagt, dass das Sein zum Tode so interpretiert werden muss. Ich lese das mal vor. Er sagt, dass es ist so, die ganze Passage ist über Sein zum Tode, und er sagt dann, ich lese vor, es ist aus 29, denn die Wahrheit unseres Daseins ist kein einfach Ding. Ihr entsprechend hat die innere Wahrhaftigkeit ihre eigene Tiefe und Vielfältigkeit. Sie besteht nicht allein aus den zurechtgelegten rationalen Überlegungen. Sie bedarf ihres Tages und der Stunde, in der wir das Dasein ganz haben. Und Sie wissen vielleicht, wenn Sie Heidegger gelesen haben, dass wir eben in Sein zum Tode, in eigentlichen Sein zum Tode, das Dasein ganz haben. Das ist das ganze Thema, was er dort entwickelt. Also das Ganzhaben des Daseins hat man eben im eigentlichen Sein zum Tode. Und dann sagt er, dann erfahren wir, dass unser Herz in allem seinen Wesentlichen sich der Gnade offenhalten muss. Gott, oder wie Sie es nennen, weil natürlich Elisabeth Bloch-Mann war eine Jüdin, also Gott, oder wie Sie es nennen, so Yahweh oder so etwas, ruft jeden mit anderer Stimme. Also hier eben finde ich eine sehr klare Beziehung zwischen die Todeskapiteln in seiner Zeit und Religion. Bultmann hat das dann natürlich auch so interpretiert. Und vielleicht noch ein anderer kleiner Text. Heidegger hat eine Autobiografie geschrieben, so eine autobiografische Skizze, die ist in 97 publiziert werden in Band Besinnung. Heidegger war sehr von Nietzsche beeindruckt und er wollte wie Nietzsche irgendwie seine philosophische Überlegungen mit autobiografische Überlegungen verknüpfen. Ich glaube, es ist nicht ganz gelungen, aber jedenfalls sagte er das Folgende. Und er spricht dann über die ganze Entwicklung seines Denkens zwischen so 23 und, ja, ich glaube, wenn es ist geschrieben, irgendwie 38 oder 39. Ihr sagt dann, und wer wollte verkennen, dass auf diesem ganzen bisherigen Weg verschwiegen, die Auseinandersetzung mit dem Christentum mitging. Eine Auseinandersetzung, die kein aufgegriffenes Problem war und ist, sondern Wahrung der eigensten Herkunft, des Elternhauses, der Heimat und der Jugend und schmerzliche Ablösung davon in einem. Nur wer so verwurzelt ist in einer wirklichen gelebten katholischen Welt, mag etwas von den Notwendigkeiten ahnen, die auf den bisherigen Weg meines Fragens wie unterirdische Erdstöße wirken. Es ist nicht schicklich, von diesen innersten Auseinandersetzungen zu reden, die nicht um Fragen der Dogmatik und der Glaubensartikel sich drehen, sondern nur um die eine Frage, ob der Gott vor uns auf der Flucht ist oder nicht und ob wir selbst dieses noch wahrhaft und das heißt als Schaffende erfahren. Es handelt sich aber auch nicht um einen bloß religiösen Hintergrund der Philosophie, sondern um die eine Frage nach der Wahrheit des Seins, die allein über die Zeit und den Ort entscheidet, der uns geschichtlich aufbehalten ist innerhalb der Geschichte des Abendlandes und seiner Götter. Aber weil die innersten Erfahrungen und Entscheidungen das Wesentliche bleiben, deshalb müssen sie aus der Öffentlichkeit herausgehalten werden. Also was Heidegger hier eigentlich sagt, ist interessant, weil er einerseits die Frage des Seins und die Seinsfrage und die Gottesfrage irgendwie miteinander in Beziehung setzt oder selbst vielleicht identifiziert und dann aber sagt, dass die Auseinandersetzung mit der Gottesfrage im öffentlichen Werk nicht thematisiert wird. Man muss das aus der Öffentlichkeit heraushalten. Das ist sehr interessant. Es sagt was über seine religiöse Strategie, glaube ich. Also das war's. Danke.